Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gesungen, loben den Herrn meine Seele. Und wir haben in diesem Lied sehr viel Positives gesehen, warum wir Gott loben und preisen können. Aber wenn wir in den Philipperbrief hineinschauen, wir machen ja weiter im Philipperbrief, da sehen wir, dass Paulus unabhängig von irgendeiner Situation immer einen Grund findet, Gott lobe und zu preisen. Ja, dieser Brief aus dem Gefängnis geschrieben. Paulus weiß nicht, wie es um ihn gehen wird. Wird er freikommen? Wird er als Gefangener von Rom bleiben und schlussendlich in der Gefangenschaft sterben? Er hat Verheißungen bekommen und dennoch ist vieles nicht klar. Aber Paulus hält fest, dieser Brief, und er sagt ganz klar, immer und immer wieder, freut euch an dem Herrn. In Philipper Kapitel 4 sagt er so schön, Vers 12, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch auf Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das ist eine sehr wichtige Wahrheit, weil in unserer menschlichen alten Natur haben wir eine Eigenschaft, der wir als Christen auch ein wenig haben. Das merkt man, wenn man im Zug fährt und man Gespräche von den Leuten rundherum zuhört. Das meiste Zeit sind die Leute am Klagen, was nicht alles nicht gut ist, was in der Nachbarschaft nicht so funktioniert, was in der Familie anders funktionieren soll, was im Migro nicht mehr gibt und in Aldi es zu teuer ist und so weiter und so fort. Wir sind immer ein wenig am Klagen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie schnell wir am Klagen sind, aber über das Positives wird kaum geredet. Das liegt nochmal in unserer Natur. Aber Paulus, er ist ein Zeugnis, was es heißt, in allem dankbar zu sein. Auch wenn es noch so negativ aussah, wusste Paulus, ein souveräner Gott hat mich erlöst. Ich bin sein Kind. Und wenn Gott etwas zulässt in mein Leben, dann hat es schlussendlich ein primäres Ziel. Christus. Die Herrlichkeit Christi. Und mit dieser Einstellung schreibt er diesen gesamten Brief an den Philipper. Ein sehr positiver Brief, ermutigender Brief. Über die Philipper kann er kaum was Negatives sagen, sondern ja, er lobt und preist sie, aber dennoch er warnt sie auch. Das werden wir noch kommen, Kapitel 3. Wir wollen heute die Verse 18 bis und mit Vers 21 durchnehmen von Kapitel 1. Vorher möchte ich noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir danken für diese heutige Morgen, wo wir in der Abhängigkeit von dir kommen dürfen. In der Abhängigkeit öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Herr, dein Wort soll uns verändern, stärken, ermutigen. Es soll uns näher zu dir bringen, sodass wir ein Leben führen, wo es rein um die Herrlichkeit Christi geht, Herr. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist und für uns eine Botschaft hast. Gib auch mir Weisheit, es so zu verkündigen, wie du es gemeint hast. Amen. Ja, wie schon gesagt, Paulus, er schreibt aus dem Gefängnis. Er schreibt aus dem Gefängnis, denn Philipper, er ermutigt sie. Und wir haben gesehen in Kapitel 1, die Verse 12 bis 18, wie Paulus ihnen etwas groß machen will. Und das ist diese Zuversicht durch Entscheidung. Er hat eine Zuversicht, weil er entschieden hat, zuversichtlich zu sein. Er hat sich bewusst entschieden, weil er eins verstanden hat. Alles dient uns zum Besten. Und ja, er ist im Gefängnis. Seine Freiheit wurde ihm beraubt. Und dennoch, Vers 12 bis 14, kann er ihnen diese große Freude, das Evangelium verkündigen, dass es nicht in Fesseln ist, sondern sogar im Gefängnis bekehren sich Menschen durch den Dienst eines Paulus im Gefängnis. Wir lesen ganz kurz, Vers 13, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und in Kapitel 4 lesen wir so wunderbar, Vers 22, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Also Paulus kann, er sieht in seiner Gefangenschaft einen Teil vom Plan Gottes. Siehe da, die aus dem Hause des Kaisers bekehren sich. Und alle wissen, ich bin gefangen Roms um Christi willen. Und so benutzt Gott ein Paulus da im Gefängnis, dass er diese frohe, rettende Botschaft auch bis zum Hause des Kaisers verkündigen kann. Und siehe da, sie bekehren sich. Sie bekehren sich. Also auch die Elite des Volkes hört diese einzige frohe Botschaft und bekehrt sich. Er freut sich in diesem Text, dass das Evangelium von Menschen verkündigt wird, die ihm dadurch zusätzlich Nöte bereiten. Das Evangelium bringt Nöte und dennoch freut er sich und er sagt sogar, ich weiß, dass es solche gibt, die es verkündigen, nur um Profitwille. Und was sagt Paulus? Ist mir doch egal. Hauptsache, die Leute reden über Christus. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil auch unter uns Christen gibt es oft diese Rivalitäten. Welche Gemeinde ist besser? Wer macht eine bessere Arbeit? Welcher Verkündiger ist klarer? Und so weiter und so fort. Wahrscheinlich würde Paulus sehr wohl die einzelne Gemeinde tadeln, wie er auch die Korinther tadelt. Oder wie Jesus selbst die Gemeinde tadelt, siehe die 7 Cent schreiben. Aber schlussendlich würde Paulus sagen, aus meiner Perspektive ist es mir eins wichtig, die Menschen reden über Christus. Ja, die Einzelnen freuen sich, dass ich im Gefängnis bin, damit sie jetzt dieses Podium haben. Und Paulus sagt, sollen sie sich freuen. Hauptsache Christus wird verkündet. Also er sieht nicht das Negative, sondern Positive. Und das ist diese bewusste Entscheidung. Und er sagt in Vers 18, was tut es? Jedesfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Und das ist wichtig. Paulus entscheidet sich zu freuen. Er entscheidet sich zu freuen. Natürlich nicht durchs Fleisch, sondern durch den Geist Gottes. Durch diese tiefe Vertrauen und Glaube. Aber es ist ein Entscheid, ich werde mich freuen. Und das müssen wir sehen, diese Freude im Herrn, wo im Philipperbrief immer und immer wieder vorkommt, ist keine Freude von einem Mensch, der etwas Positives erlebt, der vielleicht jetzt gerade gesund ist. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich sagte, Jugendliche bei uns als Jugendleiter in Dübendorf, wenn ihr sagt, ich werde dann richtige Freude haben, wenn ich endlich meine zukünftige Ehepartnerin finde, dann seid ihr Götzendiener. Ja, ist ein bisschen hart, nicht? Aber was meine ich damit? Ihr stellt eure vollkommene Freude in eine zukünftige Person, die schlussendlich nie eure Freude erfüllen wird. Aber ihr habt jemanden, der vollkommene Freude schenken kann. Aber ihr stellt eure Freude auf etwas Irdisches. Natürlich die Ehe, Gott gewollt und heilig und gut. Aber unsere Freude soll nie abhängig sein von etwas Irdisches. Na, sind wir ehrlich, wenn es irdische Sachen sind. Man kauft sich ein neues Auto. Da freut man sich so richtig, ja. Das riecht noch als die, ich sage mal, neue Auto mit 0 Kilometer. Ja? Da riecht alles noch so frisch und so. Und was geschieht? Bei uns war es so, wir haben ein neues Auto gekauft, das war schon länger her. Und die Kinder mussten aufpassen, ja, nicht dreckig machen. Die mussten fast ihre Schuhe abziehen und so weiter und so fort. Ein halbes Jahr später war alles unegal. Ja? Ja, man merkt auf einmal, es ist nur etwas Vergängliches. Natürlich muss man auch dies Sorg halten. Aber diese Freude ist nur vergänglich. Aber wir haben etwas, was ewig Freude schenkt. Christus in uns. Und das war diese Entscheidung. Ich werde weiter freuen, egal wie die Umstände sind. Und die Umstände eines Paulus waren nicht einfach. Was hat er alles erlebt? Nochmal, wir haben ja gelesen, Philipper 4, Vers 12. Aber wir können jetzt noch in 2. Korinther 11 gehen und sehen diese ganze Liste, wo Paulus der Korinther ein Zeugnis gibt, was er alles erlebt hat, wie viel Schmerz und Pein und Verfolgung. Und dennoch kann Paulus sagen, es dient alles etwas Höheres, Christus. Und darum, ich freue mich. Es war eine Entscheidung. Nochmal Vers 18b. Ich werde mich auch weiterhin freuen. Also Zuversicht durch Entscheidung. Lass uns die Vers 18 nochmal lesen bis Vers 21. Was tut es? Jedesfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies alles zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das ist eigentlich ein Schlüsselvers für diesen gesamten Text da. Und das erklärt uns, warum Paulus auch sagen kann, ich freue mich im Herrn. Wir werden nächstes Mal über diesen Text ein bisschen tiefer reden, über Vers 21. Wir wollen aber heute sehen, diese Zuversicht, welche er hat. Warum hatte er Zuversicht? Das erste Zuversicht durch Entscheidung. Die zweite Zuversicht durch Bewahrung. Zuversicht durch Bewahrung. Paulus hat wie kaum ein anderer Angst, Leid, Trübsal und Verfolgung erlebt. Wenn ihr aufschreiben wollt, 1. Korinther 11, 23 bis 28, sehr ausführlich beschreibt er es da. Und dennoch schreibt er den Römer zuversichtlich. Ich habe schon erwähnt, diese Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Da geht es um ein wichtiger Wer. Zu wer redet er? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben. Die Gott lieben, Römer 8, Vers 28, die werden genau dies auch erfahren. Also es hat auch mit einer tiefen Gemeinschaft zu tun, welche wir mit dem Herrn haben. Kennst du dein Herr, Heiland und Erlöser? Wir kommen nachher zum Tisch des Herrn, um erinnern, was Gott der Vater durch seinen Sohn für uns vollbracht hat. Was Christus, welcher Weg Christus gegangen ist, damit wir leben können. Ist es dies, was uns vor Augen ist, so dass ich erkenne, er, der mich erlöst hat, er wird mich auch durchführen. Und Paulus sagt, Vers 19, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Also er ist feste Zuversicht. Gott wird bewahren. Wenn noch sehen, er glaubt sehr wohl, dass er gerettet wird, dass er tatsächlich nochmal die Philippe besuchen wird. Und dennoch kann er sagen, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Also egal, was auf mich zukommt, wenn ich heute sterbe, bin ich wo? Bei Christus. Wenn ich heute lebe, lebe ich in und durch Christus. Ich habe einen Grund für mein Leben. Alles hat ein Ziel. Christus. Nochmal, wir kommen zum Tisch des Herrn. Und wir sagen, ich bin gestorben und nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Und Paulus hat Zuversicht, nochmal, Zuversicht durch Bewahrung. Was auch immer geschieht, der Herr wird's wohl machen. Der Herr wird's wohl machen. Und da kommen wir zu einer der so bekannten Versen im Psalm 37. Psalm 37. Die einen wissen wahrscheinlich schon, wo ich hin will. 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen oder vollmachen. Und interessant, in Hebräisch steht nicht nur Befehl, da steht Gol al Adonai Darkecha. Das heißt, wälze es auf dem Herrn. Ja, also es ist noch mehr als nur Befehl. Wälze es auf dem Herrn. Wälze es auf dem Herrn, deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. So oft probieren wir es durch eigene Kraft. Aber der Herr hat gesagt, bringt es vor mir. Und es wird alles wohl sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Nochmal, das Ganze mit dem Klagen. Mit der Unsicherheit, wo wir haben. Wo wir Angst haben, über was morgen kommt. Und was sagt der Herr? Sorgt nicht um den morgigen Tag. Sorgt nicht um den morgigen Tag. Wir haben so viele Verheißungen. Und Paulus erhält an diese Verheißungen fest. Er hält an Christus fest. Und er weiß, der Herr macht keinen Fehler. Und dies, was für Paulus gilt, gilt jeder Einzelne von uns. Ob wir gerade frisch errettet sind oder schon seit vielen Jahren auf dem Weg. Der Herr hat in uns ein gutes Werk begonnen. Und welcher Weg auch immer vor uns liegt, egal welcher, der Herr wird das angefangene Werk vollenden. Das ist wichtig, der Herr wird es vollenden. Er hat ein Werk angefangen und er wird es vollenden. Und das ist diese freudige Zuversicht, welche Paulus hatte. Und dann geht er ja weiter. Vers 19, wir haben es gelesen, lese nochmal, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Durch eure Fürbitte. Also durch eure Fürbitte, das heißt Zuversicht durch Gebet. Durch Gebet. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, wo Paulus zeigt, wie sehr wir als Geschwister abhängig sind voneinander. Paulus zeigt, Geschwister, ich bin abhängig von euch, von euren Gebeten. Natürlich können wir jetzt denken, aber Gott ist doch ein souveräner Gott, Gott macht, was er will. Er braucht mich gar nicht. Und er braucht auch nicht meine Gebete, um etwas zu wirken. Achtung! Das stimmt nicht ganz. Es ist ein Geheimnis, dass unsere Gebete tatsächlich Kraft haben. Dass unsere Gebete mit Gottes Wille zu tun haben. Weil im Gebet geschieht etwas ganz Faszinierendes. Nicht mein Wille wird Gottes Wille, sondern Gottes Wille wird mein Wille. Und das Gebet macht uns eins mit Gott. Aber Paulus, er sagt, ich brauche eure Gebet. Wir werden durch Gebet eins mit Gott und durch Gebet eins mit Gottes Auftrag, welcher er Paulus gab. Und so kann Paulus zum Beispiel Epheser Kapitel 6, ich weiß, diese Verse haben wir ja mal schon durchgenommen, Vers 18, da lesen wir, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Das ist ein faszinierender Vers. Weil Paulus sagt, Epheser, betet. 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 Nochmal. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde. Also, Paulus sagt, ich brauche eure Gebet. Er ist kein Solo-Christ. Er ist nicht einer, der denkt, ich bin ein Apostel des Herrn. Ich habe alles bekommen, was ich brauche. Ich brauche euch Gemeinde gar nicht. Oh nein. Für Paulus war es klar, wie alles eine Rolle spielt. Wie wir abhängig sind voneinander. Darum gehört auch ein Christ in der Gemeinde. Darum gehört ein Christ auch in der Gemeinde und ist ein Teil der Gemeinde, welcher auch die Anliegen trägt, er dafür kämpft, er kämpft auch im Gebet. Und Paulus braucht diese Gebete. Der Verkündiger am Sonntag braucht die Gebete einer Gemeinde.
Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen aufgestanden seid, was für Gebet ihr gesprochen habt. Aber der Gebet für den Sonntaggottesdienst ist auch sehr wichtig. Für die Sonntagsschule, für die Gemeinschaft untereinander. Aber das Gebet für den Verkündiger beginnt nicht am Sonntagmorgen, sondern er beginnt sich ja zu vorbereiten. Herr, gib ihm Weisheit, Vollmacht, öffne du seine Augen, damit er sieht diese Wunder aus deinem Wort. Die Evangelisten brauchen unsere Gebete. Ja, wir brauchen alle uns gegenseitig. Wir tragen einander im Gebet. Und das lesen wir auch in 1. Thessaloniker, Kapitel 5. 1. Thessaloniker 5, da sagt Paulus so ganz einfach, 1. Thessaloniker 5, Brüder, betet für uns. Nicht mehr und nicht weniger. Brüder, betet für uns. Thessaloniker, betet für uns. Wir brauchen einander. Und ja, im Gebet geschieht etwas ganz Faszinierendes. Weil durch Gebet werden wir durch den Geist Gottes eins miteinander. Abhängig voneinander. Wir beginnen manchmal zu beten. Wir beten über Anliegen, wo man denkt, es ist mir Gott, diese Woche habe ich mit jemandem Austausch gehabt und beide konnten bezeugen, dass wir gleichzeitig für eine gleiche Person gebetet haben, ohne zu wissen, dass diese Person jetzt wichtig ist. Da sehen wir also, dass diese Person eine Anliege hat, Entschuldigung. Und wir haben diesen Austausch gehabt und wir waren beide überrascht, warum haben wir für diese Person jetzt persönlich gebetet? Der Herr wollte es so. Der Herr führte es und dadurch hat auch der Herr gewirkt. Ich hoffe, ihr versteht dieses Beispiel, wie wichtig Gebet ist und wie Gott selbst uns im Gebet führt und leitet und trägt. Also, wir brauchen einander. Für Paulus war es ganz wichtig. Ich bin im Gefängnis, ich freue mich im Herrn, weil ich mich entschieden habe zu freuen. Aber ich habe noch eine Zuversicht, ihr als Gemeinde, ihr, die ihr betet. Lass uns dies nie vergessen, welche Kraft Gebet hat, auch für die Geschwister, die draußen in Mission sind, die am Wort dienen, dann wenn wir Evangelisation haben. Wir brauchen einander. Der nächste Zuversicht, wir haben gesehen, Zuversicht durch Entscheidung, Zuversicht durch Verheißung, Zuversicht durch Gebet, Zuversicht durch den Heiligen Geist. Das lesen wir in 19, nochmal Vers 19, der zweite Teil. Und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wir sind als Geschwister, wenn wir dem Herrn gehören, versiegelt im Heiligen Geist. Und das ist ganz wichtig, was dies für uns heißt. Das heißt, dass kein Kraft dieser Welt, nochmal, kein Kraft dieser Welt uns dies wegnehmen kann. Es war ein Akt des Vaters, dass er uns gezogen hat, dass wir erkannt haben, was wir sind. Und wir sind zu einer neuen Schöpfung geworden durch Gottes Gnade. Und Gottes Geist kam in uns. Und wir sind versiegelt im Geist Gottes, so sagt uns das Wort Gottes. Und Römerbrief, Kapitel 8, bestätigt, dass keine Kraft dieser Welt uns trennen kann von der Liebe des Vaters, welche er uns offenbart hat, durch seinen Sohn Jesus Christus. Zuversicht durch den Heiligen Geist. Wir lesen einzelne Verse, Johannes Kapitel 14. Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Wir glauben an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe, damit der Beistand komme. Es ist Gott in uns. Verstehen wir, was dies heißt? Verstehen wir, was es heißt, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, so sagt Paulus im Korintherbrief? Dass Gott in uns wohnt, dass wir als Gemeinde Leib Christi sind, weil sein Geist in uns ist, unter uns ist, aber in uns wohnt. Und dies gibt Paulus Zuversicht. Zuversicht. Weil der Geist Gottes in mir ist und weil ich diese Verheißungen habe. Lass uns weiterlesen. Römer Kapitel 8. Römer 8, Vers 39. Ich habe das ja schon erwähnt. Weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Er gab seinen Geist in uns. Wir gehören uns ihm. Und weil wir ihm gehören, kann keine Kraft dieser Welt uns von ihm trennen. Zuversicht durch den Heiligen Geist. Und dann Zuversicht durch Verheißung. Wir gehen zurück zu unserem Text, Philipper 1, Vers 20. Entspreche meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschande werde, sondern dass ich in aller freimütig wie aller Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Zuversicht durch Verheißung. Die freudige Zuversicht von Paulus entsprang auch seiner festen Erwartung und Hoffnung, in nichts zu schanden werde. In nichts zu schanden werde. Die freudige Zuversicht von Paulus entsprang seiner festen Erwartung und Hoffnung, dass er in nichts zu schanden werde, weil das vom Herrn verheißen wurde. Jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zu schanden werden. Also er hält an Gottes Verheißungen fest. Das ist ein wichtiger Punkt. Kennen wir seine Verheißungen? Nochmal, wenn wir klagen, wenn wir unzufrieden sind, wenn wir mürrisch sind, dann sind wir eigentlich in einer gewissen Hinsicht in einer Rebellion gegen Gott. Und nochmal, das heißt nicht diese Freude im Herrn, wo es heißt, ich muss immer ein Smiley Face haben. Ja? Ein Smiley Face ist ein Beweis für gar nichts. Schön, wenn du Freude hast, auch äußerlich. Ich glaube, das darf auch sein und soll auch sein. Aber wenn wir durch finstere Täler hindurchgehen, durch Schatten des Todes, wenn Leid auf uns kommt, dann ist das nicht diese äußerliche Smiley Face, sondern es ist eine tiefe Freude und Zuversicht im Herrn, dass ich weiß, der Allmächtige, der Ewige, der es gut meint mit mir, der hat Gedanken des Friedens mit mir, er hat mir Verheißungen gegeben, dass er mich nie alleine lässt, dass ich einmal ewig bei ihm sein werde, dass alles mir zum Besten dient. Und an dem hält er sich fest, nochmal, jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Vielleicht vom Fleisch her, vom menschlichen her, denke ich, ja und jetzt, Gott, wo bist du? Das konnte Paulus auch sagen, vergiss nie, er war 2 Jahre in Caesarea im Gefängnis. Und diese 2 Jahre wissen wir nicht, was da gelaufen ist. Kein Brief. Keine Botschaft. Und dann ist er fast 1 Jahr unterwegs bis nach Rom und dann ist er in Rom wieder im Gefängnis. Und Paulus kann tatsächlich sagen, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Warum? Dann lese ich nochmal Vers 1, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn, egal was kommt. Es hat alles ein Ziel. Christus. Christus und nochmal Christus. Auf sehr unterschiedliche Art und Weise natürlich. Und weil Paulus unerschrocken den Herrn bezeugte, Philipper 1, Vers 13 lesen wir nochmal, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Wissen wir was? Dass der geistliche Kaserne, die Menschen sich bekehrt haben. Warum? Weil er Zuversicht hatte. Er hält an Verheißungen fest. Und er hat eine feste Zuversicht. Und so bekehren sich Menschen. Er hat nicht gesagt, Gott, warum? Sondern wofür? Er zeigt mir den Ziel. Er ist momentan treu. Er bleibt treu. Jesus sagt, Matthäus 10, Vers 32, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und diese Verheißung hat auch Paulus festgehalten. Hat er sich geschämt um Christi willen? Nochmal, vergiss nicht, im Gefängnis. Der Kaiser hatte Macht über ihn. Ja, der Kaiser meinte, er hat Macht über ihn. Schlussendlich war es in Gottes Hand. Und vergiss nicht, Paulus ist schlussendlich der Märtyrertod gestorben in Rom. Er wurde wahrscheinlich enthauptet. Ja, er ging diesen Weg bis zum Tod. Zur Ehre Gottes. Aber Paulus konnte sagen, Tod, okay. Was sagt er nochmal? Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein. Er hat keine Todessehnsucht gehabt. Er hat keine Sehnsucht gehabt, endlich zu sterben. Ja, er wollte unbedingt da sein, wo Christus ist. Das werden wir nächstes Mal sehen. Aber es war nicht so, dass er sich umbringen wollte. So, jetzt ist es vorbei, ich will gehen. Aber dennoch hat er diese tiefe Sehnsucht gehabt, bei Christus zu sein. Und deshalb war es egal für ihn. Heute im Leid zur Ehre Gottes. Morgen in Freiheit zur Ehre Gottes. Und wenn ich sterben muss, Halleluja, ich bin bei Christus. Er sah alles, nur das Positive. Er sah Christus. Aber in dem Ganzen kommt eine wichtige Wahrheit. Warum diese ganze Zuversicht, Freude im Heiligen Geist, diese Entscheidung, sich zu freuen, diese Zuversicht der Gebete, Gemeinde. Da kommt der letzte Zuversicht. Zuversicht durch den Plan Gottes. Das ist der Verständnis. Gott ist ein souveräner Gott. Alles, was geschieht, geschieht nicht ohne, dass Gott es vorausgeplant hat. Ja, ich weiß, diese Souveränität Gottes ist manchmal schwer zu verstehen, auch schwer zu einordnen. Aber wir müssen verstehen, auch die Mächte der Welt, nichts geschieht, ohne dass Gott es schlussendlich erlaubt. Alles ist unter seiner Kontrolle. Und so auch ein Leben eines Paulus. Aber wenn wir dieses Verständnis haben, Gott hat die Kontrolle, dann können wir diese ganze Geschehen in der Welt anschauen. Und es macht uns wahrscheinlich Sorgen, wenn wir fragen, wo geht es hin? Und dennoch, Herr, ich habe eine andere Aufgabe, Christus zu verherrlichen. Egal, wo es mit dieser Welt hingeht. Unser Auftrag ist ein anderer, Geschwister. Und hab dies vor Auge, bitte. Hab dies vor Auge. Wir kämpfen nicht um eine vergängliche Politik, um vergängliche Wahrheiten. Gut, dann ist es nicht Wahrheit, ja. Wir kämpfen für dies, was ewig bleibt. Christus, das Evangelium. Und so kann Paulus sagen, bezeugt er Zuversicht durch den Plan Gottes. Paulus wusste nicht, wie der bevorstehende Prozess ausgehen würde. Er könnte durch Freilassung die Freiheit erlangen und durch Verurteilung die Hinrichtung. Beide wäre möglich. Aber er hat Zuversicht. Zuversicht durch den Plan Gottes in seinem Leben, und sein größter Anliegen war, was? Dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Und das ist ganz, ganz eine wichtige Wahrheit, auch für uns. Ich lese nochmal diesen Vers 20. Sodass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird. An meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Also nochmal, Paulus sagt nicht, Gott, warum? Er sagt, ich bin im Gefängnis, es ist Gott gewollt. Also verherrliche ich Gott in dieser Situation. Ich bin frei, es ist Gottes Wille. Also verherrliche ich dich, Gott, durch diese Situation. Es geht immer um Christus, um was er vollbracht hat. Und ich möchte uns fragen, ist das auch unsere höchste Anliegen, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib? Es sei durch Leben oder durch Tod? Ich möchte es nochmal fragen, ist es unsere höchste Anliegen, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib? Es sei durch Leben oder durch Tod? Ich kann es eigentlich nochmal fragen und nochmal fragen. Wir müssen schon ganz ehrlich mit uns selbst sein. Das werden wir nächstes Mal noch sehen, wie tief Paulus auch in diese Gedanke geht. Und eigentlich sagt er, egal was, es gibt keinen Bereich unserer Leben, welcher nicht Christus gehören sollte. Das ist Gottes Wille für uns. Es gibt keinen Bereich, welcher nicht Christus ganz gehören sollte. Das heißt, unsere Gedankenwelt, das ist diese Welt, wo nur Gott hineinsieht. Es sei unsere Werke, unsere Ziele. Und Paulus, er sieht das ganz einfach und sehr, sehr einfach erklärt er die Korinther, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut es zur Ehre Gottes. Eigentlich schon einfach, nicht? Da müssen wir gar keine große, hohe Theologie haben, um dies zu verstehen. Wenn du heute Mittag, ich nehme an, keiner von euch wird dorthin gehen, aber wenn ihr nach McDonald's geht, dann ist diese Mahlzeit zur Ehre Gottes. Ja, ich nehme bewusst jetzt McDonald's, okay? Ich muss das meine Kinder zwischendurch mal sagen. Aber der Punkt ist, alles zur Ehre Gottes. Jeglicher Bereich. Und lass uns kurz auch Zeit nehmen, jeder für sich, und macht euch Gedanken, ist es wirklich so? Wie schnell befinden wir uns in einem Konflikt, der ungewollt ist eigentlich, weil unser Ego am Kämpfen ist? Wie schnell klage ich über meine Nachbarn? Ja, sie hören laut Musik, aber du kannst laut vor Gott beten für deine Nachbarn. Was kannst du? Logisch gibt es auch gesellschaftliche Regeln, aber dennoch. Wie schnell klage ich über Geschwister im Glauben, die nicht so sind, wie ich mir gerade wünsche. Aber nochmal, ganz einfach, jeder für sich. Was höre ich? Was schaue ich zu? Und da müssen wir jung und alt müssen Rechenschaft vor Gott legen. Ja, meine Freizeit. Mit was fühle ich mich? Gehöre ich wirklich ganz Christus? Was hat Priorität für mich? Hat dies prioritär, was auch vor Gott Priorität hat? Was ist das Kostbarste, was Gott auf Erde hat? Ich möchte uns fragen, was ist das? Bitte hilf mir. Ja, ich weiß nicht, was ich hören will. Ja? Leib Christi, die Gemeinde, ist das Kostbarste, was Gott auf Erde hat? Welche Priorität hat die Gemeinde in mein Leben? Ich kann mich erinnern an Geschichte, ich hörte es damals in meiner Jugendzeit, das hat mich sehr geprägt. Da war eine junger Mann, und der war in der Gemeinde tätig, und irgendwann fragt man ihm, du hast eine Begabung, du hast von Gott Gabe bekommen, was auch das Wort angeht, was Auslegung angeht, was Auftreten angeht, was Evangelisation angeht, willst du Jugendleiter werden? Er so, ach, ich bin gerade in meinem Studium. Es ist eine stressige Zeit, nach meinem Studium werde ich diese Aufgabe wahrnehmen wollen. Okay, die Ältesten haben das gespeichert. Siehe da, er studiert ganz fleißig, und während des Studiums kennt er eine junge Frau, auch eine liebevolle Frau, Christin, und es geht Richtung Ende Studium, und dann fragen die Ältesten, so, wie sieht das jetzt aus, so mit Jugendleitung und so? Und er sagt, ja, aber ich sehe doch, ich habe gerade eine junge Frau kennengelernt, wir wollen heiraten, und heiraten ist purer Stress, ja. Ja. Also heute habe ich wirklich gefühlt bei den jungen Leuten, es ist ein Projekt, bin ja unter den Jugendlichen sehr viel bei uns in der Gemeinde und ich bin immer wieder überrascht, was das für ein Projekt ist. Ja. Damals, wo ich geheiratet habe, haben wir zweimal mit unserer Brautführer geredet und das auch war erledigt. Ja. Aber heute ist das eine Sitzung nach dem anderen, Sitzung und der Resultat, okay, gut, anderes Thema. Der Punkt ist, ich habe eine junge Frau kennengelernt, ich will heiraten. Ja, nach der Hochzeit, dann geht es. Okay, die Älteste geduldig, endlich verheiratet und dann, und? Du bist jetzt verheiratet, ein Jahr biblisch, ein Jahr haben wir dir Zeit gegeben, jetzt ist Zeit, nicht? Also, habt ihr nicht bemerkt, meine Frau hat einen kleinen Bauch bekommen. Wie der Kind kommt. Und jetzt will ich noch ein Haus bauen. Nach dem Hausbau, dann. Und so geht das immer weiter und weiter und weiter. Und dieser begabte junge Mann setzt seine Talente nicht in die Gemeinde ein. Diese Gabe, wo er von Gott bekommen hat. Und so werden die immer älter. Endlich kommt er zum Pensionsalter. Er hat immer gesagt, dann später, beim Pensionsalter habe ich Zeit. Und beim Pensionsalter wurde gefragt, du, wie ist das mal mit die Einleitung zu machen? Ich sage, ach, ich bin so müde geworden, so viel gearbeitet, jetzt keine Kraft mehr. Ja, ich möchte, und das ist vielleicht ein bisschen eine extreme Geschichte, aber es ist eine, glaube ich, sogar eine wahre Geschichte. Und dennoch, wir sind oft nicht besser. Gemeinde hat oft die letzte Priorität in unserem Leben. Ja, sie ist wichtig, sie ist ein Teil von uns, aber wenn es darauf ankommt, das müsst ihr euch vorstellen, jede einzelne von uns wird diese Gabe ausleben in der Gemeinde, der Gott ihm gegeben hat. Jede einzelne ohne Ausnahme. Was würde dann geschehen? Und das kann auch nur Gebet sein. Auch dies ist eine Gabe, ein Geschenk. Was würde dann geschehen? Aber wie gesagt, so oft legen wir Prioritäten falsch. Und Gottes Plan für uns, nochmal, ist, dass wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir ein Teil sein Leib sind, aktiv. Und Paulus war so einer. In jeder Situation hat er nur eins gesehen. Was? Und er stellt sich diese eine Frage. Was verherrlicht Christus? Christus war Beweggrund all seines Denkens, Redens und Handelns. Nochmal, Christus war Beweggrund all seines Denkens, Redens und Handelns. Und deshalb, Christus war Paulus freudige Zuversicht. Er gewann Zuversicht durch Entscheidung, Bewahrung, Gebete, durch den Heiligen Geist in ihm, durch die Verheißungen und den Plan Gottes. Und dann ist die Frage an uns, was ist Christus dir? Was ist Christus uns? Können wir es auch wie ein Paulus so bezeugen? Und so kann Paulus sagen, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, danke für dieses wunderbare Zeugnis deines Knechtes Paulus. Wie er so klar stand, Herr, und dies nicht aus eigener Kraft. Dies nicht, weil er dachte, er ist was Besseres, sondern weil er etwas erlebte und erlebte es auch. Er ist gestorben und nicht er lebte, sondern du, Herr Jesus, du, Christus, lebtest in ihm. Und Herr, auch dies soll ersichtlich sein und werden in unserem Leben. Dass es ersichtlich ist, es geht nicht um uns, es geht um deine Herrlichkeit. Und dass wir wirklich zuversichtlich sagen können, wie auch an Paulus, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Dass wir wirklich sagen können, dass heute und jetzt ganz zur Ehre Gottes. Und wenn wir heute sterben werden, auch dies mit einer wunderbaren Zuversicht, wir werden bei dir sein. Und mit diesem Gedanke wollen wir auch zum Tisch des Herrn kommen, Herr. Und ich lobe und preise für dies, was du für uns, Herr, vollbracht hast. Amen.